Knie müssen. Morgen ist unser Thema, was ist wirklich Sünde? Eigentlich ein Thema für die Bibelstunde. Aber ich habe gedacht, es sollte auch sonntagmorgens klar werden, was ist Sünde. Ist ein Tabuthema, darüber spricht man normalerweise nicht. Aber es ist ein wichtiges Thema für die Kinder Gottes. So gehört auch sonntagmorgens. Bevor ich heute Morgen die Predigt bringe und das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, vielleicht sogar, du wirst vielleicht manche Erkenntnis bekommen, die ist total anders, als was du vielleicht gedacht hast. Was ist Sünde? Wir haben jetzt gestern das Thema gehabt, Fehler machen. Gott erlaubt sogar Fehler zu machen. Kannst du das vorstellen? Hör dir mal die Predigt an und dann wirst du mutig sein. Ich bin so Gott dankbar, dass ich Fehler machen darf. Denn wenn ich Fehler mache, ich lerne was. Wenn ich keine Fehler mehr mache, dann habe ich hier auf dieser Welt nichts mehr zu suchen. Fehler gehören dazu, zu der Pädagogik Gottes. Halleluja, ich verbrenne meine Finger und nächstes Mal werde ich nicht mehr die Platte berühren. Also wenn ich einmal was begriffen habe, habe ich begriffen. Wenn dieses Aha-Erlebnis, das macht man nicht und das tut man nicht oder so, das war falsch, das war nicht okay. So, ich möchte auf den neuen Handzettel hinweisen, das Programm für Oktober. So schnell vergeht die Zeit. Es war so gar nicht so lange, dass wir Weihnachten gefeiert haben. Und jetzt stehen wir schon wieder vor Weihnachten. Ich möchte euch einladen, ganz besonders für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, warum haben bisher alle Reformer versagt? Alle Reformer, alle die Weltverbesserer, ob jetzt Karl Marx war oder Lenin war oder Mao Zedong war oder alle diese ganzen Reformatoren oder auch Martin Luther, den größten Zirkus hatte Martin Luther zurückgelassen. Das bis heute noch nach 500 Jahren noch nicht aufgearbeitet. Europa ist zerteilt, die Kirche ist zerrissen, alles ist zerteilt und zerrissen. 30-jähriger Krieg, das war das Ergebnis von der Reformation. Oder dann, wenn ich weiter sehe, die Spaltung der Christen, der Gemeinden und der Gläubigen. Also, warum haben bisher alle Reformer versagt? Gott hat mir eine Antwort gegeben, weil sie alles im Fleisch gemacht haben, weil sie politisch geworden sind und weil sie nicht im Geist weitergemacht haben. Die haben vielleicht im Geist angefangen, aber im Fleisch aufgehört. Das ist das Ergebnis. Okay, nur nebenbei, damit du weißt, auf was wir uns da einstellen. Was vermag die Gnade Gottes, wird am Freitag das Thema sein. Am Samstag, wir haben am Samstag einen Missionstag, da wird hier die Ursula Lengele, früher hieß sie Schmidt, da sein. Sie war eine Missionarin in Tschad, hat dort die Bibel übersetzt, als Bibelübersetzerin. Eine ganz einfache Frau, aber sie hat Jesus lieb. Sie hat das Herz auf dem rechten Fleck und sie hat Gott gedient mit Freuden in aller Schwachheit und hat dem Volk eine Schrift gegeben, dem Volk dann Lesen und Schreiben gelehrt. Das ist auch wichtig. Was nützt es, wenn du Buchstaben und die Schrift dem Volk und die Grammatikregeln gibst und die Leute können nicht lesen? Sie hat eine Ausbildung gemacht, dass die vor allem Frauen, dass sie lesen lernen und jetzt lesen sie die Bibel in ihrer Sprache, in Tschad, in Zentralafrika. Und hier wird morgens, also am Samstag, wird um 10 Uhr, wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Da wird sie mit den Gästen aus Tschad, also die Botschaft von Tschad, hat ihre Angehörige, Volksgenossen hier eingeladen. Und das haben sich 15 bis 20 Leute angemeldet inzwischen schon. Die werden da sein. Die wollen auch so die Schwester sehen, die ihnen Bibel gegeben hat. Und sie wollen ja Gemeinschaft haben. Und wir beten, dass auch Leute aus Tschad sich hier bekehren. Afrikaner, dass sie zu Jesus finden. Auch sie brauchen Jesus. Dann wird sie vormittags berichten über ihre Erfahrung, was sie alles so tut und macht. Und auch die Führung, wie Gott sie geführt hat. Dann nachmittags ist um 14 Uhr dann ein Termin. Da wird sie erzählen, was sie macht. Sie macht jetzt so ein Mädchenarbeit, Frauenarbeit, besonders jetzt in Tschad. Weil es ist interessant, Christen versuchen, die Frauen zu belehren und so weiter, weil die Moslems lehnen das ab. Frauen dürfen nicht lesen, Frauen dürfen nicht das und das lernen. Aber gerade das Evangelium wird von Frauen weitergetragen. Maria Magdalena war eine Frau, die die Auferstehungsbotschaft weitergegeben hat. So, und Ursula macht es auch in dieser Richtung, hat sie eine Arbeit in Tschad unter Frauen, Moslemfrauen vorwiegend, aber wie sie wollen, zu Christus bringen. Frauen für Jesus. Sie wird auch erzählen, und dann abends haben wir ein Missionstag für uns. Sie wird dann Bilder zeigen über die Arbeit in Tschad und natürlich erzählen. Wir wollen also dabei sein und hören. Dann am 2. Oktober, da haben wir Erntedank, wird das Thema sein, wie wird man optimal gesegnet, und da wird Erntedank, Abendmahl sein und wir werden auch gemeinsam noch essen. Volles Programm. Und wir werden noch unsere Missionare auch dabei haben. So, wir werden eine gute Zeit haben und wir freuen uns und ich lade euch dazu herzlichst ein. Dann weise ich noch ganz kurz hin auf Ende Oktober. Die Zeit vergeht so schnell kannst du gar nicht denken. Am Mittwoch, den 26. und Donnerstag, den 27. Oktober, wird Bruder Hedgecock hier sein und er wird über das Hören auf Gott sprechen. Was Gott so mit uns vorhat und wie uns führt und leitet. Und Gott führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich möchte gerade unsere Geschwister von der Gemeinde, bitte hilft den Missionaren, wenn sie da sind, Tisch aufbauen. Und vielleicht, wir zeigen auch unseren afrikanischen Freunden hier in Berlin, das sind ja Gäste, Fremdlinge, die hier aus Tschad wohnen und arbeiten, die ihre Familien haben, etc. Oder vielleicht auch Asyl. Landen sind. Aber die Botschaft hat alle angeschrieben, die Tschad-Botschaft hier hat angeschrieben, bitte kommen Sie hier zu einer besonderen Veranstaltung vormittags und nachmittags, insbesondere natürlich auch abends. Wir erwarten, dass Gott uns segnet. Wird deutsch-französisch sein, also nicht deutsch-englisch, sondern deutsch-französisch sein und wir werden eine gute Zeit haben. Halleluja. Gott segnet sein Volk und seine Kinder. Was ist wirklich Sünde? Weißt du, wir wissen von Umweltsünder heute sprechen, wir von Verkehrssünder reden wir und es gibt Sünder aller möglichen Arten, bewusste Sünden und unbewusste Sünden. Also Sünde ist schon ein Thema, das uns beschäftigt. Also Umweltsünder, Verkehrssünder. Wie schnell kommst du dann in Verkehrssünderkartei? Da bist du plötzlich in Flensburg irgendwo festgehalten, musst nur ein paar Mal bei Ruhr durchfahren und bist dann dort gut bekannter Kunde. Dann gibt es unbewusste Sünden. Die katholische Kirche hat Todsünden herausgegeben, also schon Jahrhunderte, das ganze Mittelalter hindurch Todsünden, Sünden, die also zum Tode führen oder nicht vergeben werden können. Jetzt der neue Papst, hier hat in seinem Katechismus neue Sünden, die Sündenregister der Todsünden erweitert. Er sagt, was alles noch Todsünde ist oder zu Sünden gehört. Handel und Konsum von Drogen ist eine Todsünde. Für die katholische Kirche, Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, eine Todsünde, oder dann Umweltverschmutzung, das hat er auch in diesem Register aufgenommen, Abtreibung, weil sie die Würde und Rechte der Frauen verletzt, oder Genmanipulation ist auch Sünde, und dann Profitgier, die anderen Menschen in Armut treibt, ist Todsünde, oder dann nachher auch exzessiver Reichtum, das ist auch eine Todsünde. Da muss die Kirche bei sich selber anfangen eigentlich. Die müssen da ganzen Schätze verkaufen, denn dies, allein wenn sie den Vatikan verkaufen, können sie die ganze Welt missionieren. Also den ganzen Schmuck und den ganzen Klimbim, also Todsünden. Wenn ich wollte, ich könnte das Register der Sünden noch weitermachen. Was ist Sünde? Wir Leute fragen ständig, was darf ich, was darf ich nicht? Weißt du, zu mir kam vor Jahren kam eine Frau und sagte, Pastor, wenn wir nur ein Verzeichnis hätten, was ist Sünde und was ist keine Sünde, das wäre so einfach. Und jetzt muss ich mir alles ausdenken, was ist Sünde und was ist nicht Sünde. Und ich möchte, dass du mündig wirst und dass du feststellst, was Sünde ist und was Sünde nicht ist. Wenn ich wollte, ich könnte also diese Sündenliste noch weitermachen. Sünde des Vergleichens. Gibt's auch, das ist eine Sünde, dass ich vergleiche mit einem anderen und dann kommen wir schlechter weg. Oder Sünde der Unterlassung. Das ist die Sünde der Christen. Wenn wir unterlassen, die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nicht nur Fehler, sondern Sünde. Oder Sünde der Sorglosigkeit, der sorglosen Ruhe. Wenn ich dann Hesekiel lese und dort heißt es in Hesekiel Kapitel 16, Vers 49, die Sünde Sodoms war nicht schwul sein und nicht Homosexualität. Die Sorge Sodoms war sorglose Ruhe. Die haben sich gar keine Gedanken gemacht über gar nichts. Sorglose Ruhe. Und das wird im Hesekiel 16, 49 beschrieben. Und das ist der Trend auch heute. Sorglose Ruhe. Oh, das macht mir nichts aus. Lass mich in Ruhe. Mir ist alles egal. Sorglose Ruhe. Oder, was brauche ich? Das brauche ich gar nicht. Sich gar keine Gedanken machen. Jesus hat sogar gesagt, so wie es in den Tagen von Noah und Lot war, es war ihnen lächerlich oder sie achteten es nicht, sorglose Ruhe. Das ist eine ganz schlimme Sünde. Das merken die meisten gar nicht, dass es Sünde ist. Also ich könnte die Liste noch weitermachen. So, weitere Sünden, die Liste könnte ich noch erweitern und sie würde wahrscheinlich bis heute Abend würde ich brauchen, um das alles aufzuzählen. Unglaube, Zweifel an Gott, Götzendienst, Abfall von Glauben, Verleumdung, Richten anderer. Eine ganz schlimme Sünde bei den Gotteskindern vor allem, dass man andere richtet, Neid, Eifersucht und Bitterkeit. Das sind alles eklige Dinge. Aber ist das wirklich Sünde? Bei Rot durch die Ampel zu fahren, ist das Sünde? Gewiss, du bringst andere Leute in Gefahr. Aber was ist Sünde wirklich? Und heutzutage wird also ein leichtes Evangelium gepredigt, wird von den Leuten nichts mehr verlangt. Die Bibel sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist der Ursprung aller Sünden. Andere Götter zu haben neben Gott. Abkehr von Gott, das ist Sünde. Dass man sich Gott abwendet und dass man auf den Teufel reinfällt, wo der Teufel sagt, sollte Gott gesagt haben, dass man Gott in Frage stellt. Die meisten glauben, wenn ich etwas fromm bin, so ab und zu mal Bibelspruch aufsage oder lese oder die Bibel in Handtasche habe oder dem Papst nachfahre und nachlaufe oder mich etwas mit Wasser bespritze und so weiter und vielleicht ab und zu mal vielleicht Weihnachten, Ostern und Pfingsten in die Kirche gehe, das wäre Frömmigkeit, das wäre Glaube, das wäre Religion. Glaub doch nicht, dass du auf diese leichte Version da Gott näher kommen kannst oder dem Gericht Gottes entgehen kannst. Nur ein paar eklige Dinge, wenn du sie nicht mehr tust, dann bist du noch kein Heiliger. Wann werde ich ein Heiliger und wann bin ich frei von Sünde, wann sündige ich nicht mehr? Jesus, oder in der Heiligen Schrift heißt es, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Aber wenn du dich ja selber anguckst, und wir haben gestern gehabt, wie viele Fehler machen wir? Und falsch. Und Jesus sagt einmal im Evangelium, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Wer einmal am Gesetz fällt, versagt im ganzen Gesetz. Ich will heute ein Tabuthema anrühren und das ist Sünde. Weißt du, ich will niemanden verletzen, aber ich will einfach sagen, was Gott sagt über das Thema. Wie er das sieht oder was ist wirklich Sünde? Jesus geht sehr intensiv auf Sünde ein. Wenn ich so Jesus höre, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Dummkopf, du Trottel, du, was weiß ich, was wir so manchmal den Leuten sagen. Also mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann nimmst du da Codeworte. Wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, das ist der höllischen Feuer schuldig. Oder dann sagt er weiter, wer eine Frau ansieht und ihr dazu begehren und sich in seiner Fantasie ausmalt, wer Sex mit ihr hat und, der hat die Ehe mit ihr gebrochen. Weißt du, wohl kaum ein Begriff wird so missverstanden und missgedeutet wie gerade dieser Begriff Sünde. Was ist Sünde? Weißt du, dem einen, wenn der einer sparsam ist, dann bezeichnet er den einen, der Geld ausgibt, der braust und lebt und so weiter, dann macht er den also verschwenderisch, der ist verschwenderisch, also der lebt in der Sünde der Verschwendung. Oder andere, wenn ein Phlegmatiker sich ein bisschen zurückhält und so weiter, dann sagt er, Sanguiniker, also das ist ein erbärmlicher Feigling. Aber was ist wirklich Sünde? Was ist wirklich Sünde? Auch jetzt, wenn der Papst da geredet hat, ich gehe auch ein bisschen auf den Papst ein, weil die Leute sind noch so voll von dem Heiligen da, Heiligen Vater, das darfst du ja gar nicht nennen. Ich muss dir vorstellen, was die Leute sich versündigt haben in unseren Tagen. Heiliger Vater, sogar im Bundestag. Du sollst niemand heilig nennen, außer Gott im Himmel. Und nur einer ist heilig, nur das ist Gott im Himmel. Du sollst nicht einmal jemand Rabbi nennen und gar nichts, geschweige denn Vater, heiliger Vater. Das ist ein Götzendienst, Leute. Und wir sind ein Volk von Götzendiener. Aber ich will nur auf dieses Thema nur ein bisschen eingehen. Recht, da versucht er unseren Bundestag zu belehren, was Recht ist. Und weißt du, was Unrecht ist? Was ist vor Gott Recht und was ist vor Gott Unrecht? Heiligen Vater zu nennen, ist ein Unrecht vor Gott. Denn nur Gott ist heilig. Dieser Mensch ist sterblich. Er ist vergänglich. Weißt du, die Geisteshaltung macht Sünder oder Heiligen. In der Bibel heißt Sünde, weißt du, da wird für Israel wird das Bild von Sünde mit der Ehe verglichen. Was ist mit der Ehe? Wenn die Menschen Gott die Treue brechen, die sind Sünder, Ehebrecher. Wenn sie Gott die Treue brechen. Und im Alten Testament wird dieses Bild vom Ehebruch verwendet. Jesaja 63, Vers 10. Aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Das ist Sünde, den Heiligen Geist zu betrüben, weil sie gegen Gott waren. Oder David, als er den Mord begangen hatte und den Ehebruch, dann Psalm 51, Vers 6. An dir allein, Gott, habe ich gesündigt und dir übel getan. An dir allein. Nicht an der Frau und nicht an sich selber und nicht für irgendjemand. An dir selbst, an dir allein habe ich gesündigt, oh Gott. Wir müssen also Sünde richtig verstehen. Was ist wirklich Sünde? Die Ursünde, wenn ich so zurückgehe in die Bibel, die Ursünde war Stolz. Weißt du, Satan wollte größer sein als der liebe Gott. Autonom, selbstständig, sich nichts vorschreiben zu lassen, wie viel, wie lange er singt, wie lange er betet und wie lange er da im Heiligtum ist. Und er wollte aus sich selbst was machen. Das war die Ursünde. Wir müssen zu der Ursünde zurückkommen. Er wollte Gott absetzen. Und hat noch ein Drittel der Engel hinter sich gerissen. Die waren auch mit einverstanden. Wer ist der Größte? Das wollte der Teufel also herausstellen. Er natürlich. Und das ist der Urgedanke in unseren Herzen. Wer ist der Größte? Entweder habe ich zu sagen oder Gott was zu sagen. Nur einer kann in meinem Leben oder in unserem Leben was zu sagen haben. Und die Ursünde war ein Angriff auf die Ehre Gottes, in dem Satan alle Ehre selber haben wollte. Und die Bibel sagt, ihr könnt Gott nicht dienen, wenn ihr voneinander Ehre nehmt. Wenn ihr voneinander Ehre nehmt. Die Ursünde war eine Beleidigung Gottes, ein Angriff auf Gott. Rebellion würde ich als Ursünde nennen. Ich möchte nicht das Griechische nehmen. Das Griechische Denken, weißt du, griechische Denken von Sünde ist Zielverfehlung. Das ist mir zu billig. Wenn ich einmal einen Pfeil abschieße und daneben liege, kann ich nochmals den nächsten Pfeil abschießen. 5 Minuten später. Das kann ich korrigieren. Wenn ich mich verfahre, ich kann mich korrigieren. Das ist vielleicht eine Auswirkung der Sünde, aber das ist nicht die Sünde. Die Sünde ist ganz was anderes. Ist Rebellion gegen Gott. Geschwister, und da muss man sich fragen, wie ist es mit uns Christen? Ich werde natürlich das Christentum beleuchten. Und diese Art von Rebellion zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift. Durch die ganze Menschheitsgeschichte. Bei der Kreuzigung, was sagten die Juden? Wir wollen nicht, dass dieser da über uns herrsche. Das war die Ursünde. Nicht, dass sie Jesus gekreuzigt haben, das ist nicht die Sünde. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Dass er uns kommandiere. Wir wollen uns nicht ihm unterordnen. Und dann das Ergebnis, was der Heilige Geist sagt. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Und in dem Augenblick, wo du sagst, Jesus ist mein Herr, hast du aufgehört, ein Sünder zu sein. So einfach geht das. Indem du sagst, Jesus, ich will dir dienen, ich unterstelle mich dir, Jesus, ich liebe dich. In dem Augenblick, wo du mit Jesus einverstanden bist, bist du ein Kind Gottes. Aber wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Oder die Sünde dann bei der Sintflut. Die Menschen ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. In dem Augenblick, wo du dich vom Heiligen Geist was sagen lässt, auch wenn du was falsch machst, bist du nicht aus der Gnade gefallen, du bist immer noch in der Gnade. Und Noah fand Gnade bei Gott. Und er hat 120 Jahre das Schiff lang gebaut. Menschen, die die Autorität Gottes ablehnen, nicht den König ablehnen und nicht den Priester ablehnen, nein, die Autorität Gottes ablehnen in ihrem Leben, das sind Sünder. Die sagen, wir wollen auch einen König haben, wie die anderen Völker. Das haben sie zu Samuel gesagt. Wir wollen auch einen König haben. Und Samuel ist traurig, er steht vor Gott und sagt, und dann sagt der Herr, Samuel, sei getrost, sie haben nicht dich verworfen, sie haben mich verworfen. Und deshalb hat Gott sie dahin gegeben. Oder als der König Saul gegen die Amalekiter kämpfen sollte, er tat nicht, was Gott befohlen hat. Nein, er hat das Gute, er hat nur die Schlechten getötet. Weißt du, wir wollen auch nur die Sünden, die Fehler loswerden, aber wir lassen noch so viel durchgehen. Und das ist Sünde. Wenn wir nicht konsequent das tun, was Gott sagt. Salomo, du kannst denken von ihm, was du willst. Also ich möchte auch kritisch die Bibel ein Stück weit betrachten heute Morgen. Weißt du, Salomo, der König voller Gnade und Frieden und so weiter. Als erstes, was er macht, er tötet den Priester Gottes, weil er ihm nicht so redet nach dem Mund, wie er gerne hätte. Der sagt, nein, das ist nicht richtig. Und der tötet den Zedekia, den Priester Gottes. Und damit ging der ganze Abstieg. Der wollte nicht sich von Gott was sagen lassen. Deshalb ist auch sein Reich von ihm genommen worden. Und dann hat der Priester eingesetzt, der ihm so weissagt, wie er gerne hätte, aber nicht wie Gott es haben möchte. Siehe, Rebellion in der Bibel überall, Rotte Kora. Aber denkst du, der liebe Gott redet nur durch Moses und Aaron? Und nicht durch uns, wir sind auch Älteste, wir sind auch Häuptlinge, Gott ist doch auch mit uns. Nein, Gott hat hier Moses und Aaron eingesetzt, tut mir leid. Auch wenn sie ein bisschen komisch sind und manchmal daneben liegen und nicht alles machen, wie ich mal gerne hätte. Und vielleicht Fehler gemacht haben, das goldene Kalb gegossen, das hat der Priester Aaron gemacht. Das hat nicht irgendjemand gemacht vom Pöbel, das hat der Aaron gemacht. Aber trotzdem waren sie Priester Gottes. Stolz, Anmaßung und Rebellion, das ist nach der Bibel Sünde. Geschwister, lasst uns unser Leben anschauen. Und daraus kommt nachher alles andere, Eifersucht und Neid und Bitterkeit. Weißt du, die da oben, der da oben. Ich bestimme mein Leben. Und weißt du, das ist Sünde. Das ist das Ergebnis. Der Mensch will keinen Herrn über sich haben. Er will sich von niemand vorschreiben lassen und will auch nicht auf den Heiligen Geist hören. König Saul hat Gottes Befehl abgelehnt und Gott hat ihn abgelehnt. Das sind die Ergebnisse gewesen. Und dann kommt Samuel, 1. Samuel, Kapitel 15, 23. Was ist die wahre Sünde und was ist der Ursprung der Sünde? Ungehorsam. Ungehorsam ist Zaubereisünde. Okkultismus. Da brauchst du nicht beten, Herr, die Ahnen und das ganze Hokuspokus, was du zu Hause hast. Wenn du ungehorsam bist Gott gegenüber, bist du ein Sünder. In aller Liebe. Ungehorsam. Oder dann heißt es weiter, Gott widerstreben ist Götzendienst und Abgötterei. Natürlich kein Thema zum Halleluja schreien. Aber wenn du erkennst, was Sünde ist und dass das nicht sein darf in meinem Leben, dann wirst du vielleicht dein Leben korrigieren. Saul wollte selbst kontrollieren und alles beherrschen und so weiter. Und das war sein Verderben. Ich mache das so, wie ich will. Ich habe das aufgehoben, die guten Lämmer, die guten Viecher. Und der König, den habe ich aufgehoben, das ist für mich, den habe ich am Leben gelassen. Wir wollen der Frage nachgehen, was ist wirklich Sünde? Du weißt genau, was Gott will und du tust genau das Verkehrte. Bewusst. Jonathan wusste ganz genau, Jonathan, der Sohn vom Saul, der wusste ganz genau, mein Vater hat versagt, aber Gott hat jetzt David erwählt. Und der pendelt zwischen zwei Hochzeiten, zwei Stühlen, zwei Männer. Und er kann sich nicht entscheiden. Und weißt du, was passiert? Er nimmt sich mit dem Saul das Leben, verliert das Leben, weil er Kompromisse gemacht hat. Kompromisse machen zwischen Gott und der Welt ist Sünde. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, entweder oder. Und wir versuchen das so, wir versuchen jeden Tag irgendwie denen gut tun und denen gut tun. Kompromisse. In der Gemeinde geht's auch so. Ich denke nur an die Sendschreiben. Du bist weder kalt noch heiß, du bist lau. Und weil du lau bist, sagt der Herr, will ich dich aus meinem Mund speien. Also das ist Sünde, was Gott ablehnt, was Gott nicht gefällt. Gott sagt, ich habe wieder dich und so weiter. Sünder bekommen leicht Gott als Widersacher, als Feind. Und dann bekommen sie auch Schwierigkeiten. Stell dir mal vor, Gott speit einen aus dem Mund. Was ist denn los? Dahingegeben. Oder Elia fragt Israel, wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Auf zwei Hochzeiten tanzen, Gott oder Baal? Er wählt, wer ist Gott? Das ist Sünde. Wenn wir Gott nicht mehr Gott sein lassen, wenn wir fremden Göttern dienen. Ja, am Sonntag dienen wir Gott. Und am Montag, Dienstag, Mittwoch dienen wir dem Baal. Was ist wirklich Sünde? Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht. Wer das Richtige weiß und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Wer einmal eine Sünde begeht, der ist ein Knecht der Sünde. Der hat den kleinen Finger gegeben. Ich schockiere jetzt ein bisschen. Gott möge mir vergeben. Ich schockiere, wer einmal gegen Gott rebelliert, der rebelliert permanent gegen Gott. Der sagt ja, mir passiert ja nichts, Gott lässt alles durchgehen. Und er wird leichtfertig und leichtsinnig. Wer einmal kritisiert, der hört nicht mehr auf mit dem Kritisieren. Wer einmal trinkt, der betrinkt sich permanent. Es sei denn, er erlebt die Gnade Gottes. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Also das ist das andere. Darüber werde ich nachher sprechen. Aber wer einmal Sünde tut, der bleibt in der Sünde. Wer einmal Angst hat, der hat immer Angst. Ist immer ein Feigling. Wer einmal lügt, der lügt immer. Tut mir leid. Die Psychologen sagen, wer einmal in Puff geht, der wird davon nicht mehr loskommen. Der ist sexuell gebunden, geknechtet. Das sagen die Psychologen schon. Wer einmal mordet, der mordet immer. Wenn er einmal jemanden gemordet hat, der erste Tote, wenn er da drüber hinweggegangen ist über die Leiche, das fällt ihm viel leichter. Sein Gewissen ist abgetötet. Wer einmal stolz ist, der ist immer stolz. Und es entwickelt sich, die Sünde entwickelt sich automatisch weiter. Wer einmal flucht, der flucht immer. Oder wer einmal dem Teufel dient, der dient dem Teufel immer. Es sei denn, Jesus kommt in unserem Leben. Jesus bricht die Macht der Sünde. Jetzt könnte ich noch weitermachen. Wer einmal krank ist, und krank geworden ist und nicht ausgeheilt ist, der bleibt krank und wird noch kränker. Da kommt zum einen das andere. Tut mir leid, aber es ist so. Das Unkraut, das Böse, das Negative entwickelt sich auch selbstständig. Nicht nur das Gute, nicht nur das Göttliche. Auch das Teuflische entwickelt sich weiter. Weil es ein Gebrechen zieht nach dem anderen. Ein Problem nach dem anderen. Ein negativer Gedanke zieht den anderen negativen Gedanken herbei. Und am Ende, da bist du, was weiß ich wo. Die Katholiken sagen, gib, und die Kommunisten auch, gib mein Kind bis 5 Jahre und es gehört uns. Dann kann der machen, was er will. Mit 60 kommt er wieder zu mir zurück. Oder zu uns zurück. Wer einmal missbraucht wurde, der wird immer mit dem Missbrauch leben und immer wieder die alten Wunden aufbrechen. Wer einmal eine Kerbe im seine Rinde hat, ein Riss, dieser Riss wird immer größer von Tag zu Tag. Wer sich einmal dreckig fühlt durch den Missbrauch oder was durch die Einbrüche in seinem Leben, der wird sich immer dreckig fühlen, der wird sich vom Leben ekeln, da kann sich der Papst 5-mal entschuldigen. Wer einmal geschädigt ist, der ist immer geschädigt für den Rest seines Lebens, es sei denn die Gnade Gottes in unser Leben kommt. Es sei denn, Jesus macht uns frei von dem ganzen Mist. Es sei denn, Jesus macht uns frei. Wer einmal also verletzt wurde, der bleibt verletzt. Es sei denn, wir sind in seine Wunden geheilt. Aber da musst Jesus annehmen. Du musst zu Jesus kommen. Das ist die andere Seite. Wer einmal auf eine Lüge abgefahren ist, der wird immer auf Lügen abfahren. Der ist schon auf der falschen Bahn. Wer einmal die falsche Richtung eingeschlagen hat, der wird schwer von sich aus wieder auf den richtigen Weg kommen. Es sei denn, Gott greift ein. Erforsche und erfahre, oh Gott, mein Herz, und sieh, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn nicht, stell mich auf dem richtigen Weg. Wer einmal religiös ist, der ist immer religiös. Es sei denn, der Sohn macht ihn frei von der Religion. Wer einmal Pharisäer ist, der bleibt Pharisäer. Paulus sagt, ich war ein Pharisäer von Pharisäern, bis Jesus ihm begegnete. Und dann sagte, ich war der größte Sünder. Du siehst also, was Sünde ist. Pharisäer sein. Aus dem Stamm Benjamin. Beim Professor Gamaliel studiert zu haben. Alles gute Dinge. Aber der hat Jesus nicht gehabt. Es sei denn, es geschieht mit uns ein Wunder. Dann siehst du beim Paulus, über Nacht steht er auf und predigt Jesus, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Vergiss sein ganzes Pharisäertum, er achtet alles für Kot, für Dreck, für Mist. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Viele sind zwar von ihren Sünden losgeworden, haben ihre Sünden Jesus gebracht, weil das so übel ihnen so angestunken hat, haben sie ihre Sünden Jesus gesagt, aber sie sind noch nicht von der Macht der Sünde befreit worden. Und das ist, was Jesus möchte. Er möchte uns nicht nur von der Sünde befreien, sondern auch von der Macht der Sünde. Und was ist das? Dass die Sünde immer Anspruch auf mich hat. Dass die Sünde über mein Leben herrscht. Dass die Sünde meine Gedanken kontrolliert. Und mir immer alles nur das Negative groß macht, vergrößert. Und das Positive, das sehe ich gar nicht. Aber das ist auch immer noch nicht Sünde. Für mich ist Sünde Opposition gegen Gott. Sünde ist Opposition gegen Gott. Und da sitzen viele in der Opposition. Die Mehrheit, die Masse. Sünde ist Opposition gegen Gott. Satan ist durch seinen Fall in die Opposition getreten und hat ein Drittel der Engel mitgenommen. Und alles, was Gott tut, widerspricht er. Das ist Opposition. Nein, ich bin dagegen. Das ist Opposition. Und kritisiert. Und dann bringen sie ihre Entwürfe, ihre Vorschläge, das ist Opposition. Schau, unsere Politik, die in der Opposition sind, die sind immer dagegen. Selbst wenn die dafür sind, sind sie immer dagegen. Die ganzen griechischen, philosophischen Bezeichnungen für Sünde kann ich gar nicht so gelten lassen. Zielverfehlung. Weißt du, die beschreiben nicht genau die Sünde. Die sagen ja, Sünde ist eine Ablenkung. Sünde ist also, dass man nicht menschlich denkt, Menschenrechte. Nein, es geht um Gottesrechte, nicht Menschenrechte in dieser Welt. Und es geht in der Ewigkeit um Gottesrechte und nicht Menschenrechte. Satan ist mit seiner Rebellion gegen Gott als Urheber der Sünde geworden. Und wer sich ihm anschließt, auf ihn hört, ihn beachtet, der rebelliert mit, bewusst oder unbewusst. Sünde ist das, was Gott offenbarte, dass Sünde ist. Das ist Sünde. Und nicht, was die Heiden über die Sünde sagen, oder die Menschen, oder die Theologen, oder die Philosophen. Gottes Offenbarung über Sünde ist viel mehr, als nur zu sagen, ich habe das Ziel verfehlt. Heute Morgen bin ich falsch aufgestanden, morgen stehe ich anders auf. Oder etwas überschreiten, die Linie, das ist bei den Griechen Sünde gewesen, oder ungehorsam irgendeiner Stimme gegenüber. Weißt du, Sünde ist nicht, dass du einmal Gottes Wort nicht gehört hast oder in eine falsche Richtung gelaufen bist. Denk an Jona, Gott korrigiert uns. Gott bringt uns ans Ziel, wenn wir uns Gott ergeben und ausliefern. Oder die Griechen sagen, Sünde wäre Unwissenheit oder Verminderung dessen, was vollkommen ist. Oder dass wir nicht alles zurückgegeben haben, nur die Hälfte. Oder nicht befolgen irgendwelche Gesetze oder Kränkung, das wäre Sünde. Weißt du, die 68er Generation, die waren Rebellen. Und die sind bis heute Rebellen geblieben. Schau die Leute an. Auch wenn sie, zuerst sind sie in Turnschuhe gelaufen und Steine geschmissen und jetzt sind sie irgendwo im Parlament und sind immer noch Rebellen und versuchen dann, Gott aus der Verfassung rauszubringen. Was haben sie gemacht? Auf andere Art, legere Art. Weißt du, die erste Parole war, macht aus dem Staat Gurkensalat. Das war die erste Parole. Und dann geht es weiter, die Linie entwickelt sich weiter von diesen Grünen, der ganzen Alternativszene. Ihr zentrales Thema war und ist bis heute geblieben, jeder soll tun und lassen können, was er will, ohne Rücksicht auf jede Autorität. Das ist Sünde. Das ist der Ursprung der Sünde. Und wir haben diese 68er Generation, die ist noch gar nicht richtig ausgereift, aber wir sind mittendrin. Wer ohne Gott ist, der ist ein Rebell. Ich denke nur an DDR, die haben ja auch ihre Rebellen gehabt. Ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ohne Gott und Sonnenschein. Wer also gegen Gott rebelliert, der ist ein Kind des Teufels. Sorry, aber das ist so. Und die Rebellen folgen immer einem Trugbild. Ich will mich selbst entfalten, ich will mich selbst entwickeln. Ich will meinen eigenen Weg finden. Es stimmt, du musst deinen eigenen Weg finden, aber mit Gott. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Die Menschen werden heutzutage systematisch zu Konsumtrotteln erzogen oder zu Leistungstrotteln. Sie machen alles das nur, damit sie sich profilieren können, damit sie groß rauskommen. Ohne Gott und ohne Sonnenschein sind wir verloren. Das römische Recht, wenn man es über Recht spricht, und an dieser Tage hat man so viel über Recht gesprochen, 5 Kriterien ganz schnell. Das römische Reich, was war? Zur Schaustellung von Wohlstand und Luxus, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, und das haben wir mittendrin auch heute bei uns. Dann exzentrische Sexualität, dann, dass man alle Ideale aufgab, was wert war, sich gar nicht drauf gekümmert, und dann das Verlangen, alles auf Kosten des Staates. Der Staat muss das bezahlen, Brot und Spiele. Der Staat. Sünde ist etwas Grundsätzliches. Nicht nur irgendeine Untugend, etwas Grundsätzliches. Weißt du, Leute kommen, bet für mich, dass ich nicht mehr das und das und das und jenes tue. Ich brauche für dich gar nicht zu beten. Wenn Jesus dein Herr ist, dann lügst du nicht, dann stehlst du nicht, dann brichst die Ehe nicht, dann mordest du nicht, dann heiligst du den Feiertag, dann hältst du die Gebote von selbst. Der Mensch, der unter Gott steht. Weißt du, die Verwerfung Gottes, wenn Gott nichts mehr zu sagen hat, das ist Sünde. Ein Sünder ist nicht der, der mal einmal oder zweimal, vielleicht auch dreimal vor dem Auftrag Gottes flieht, wie Jona. Das ist nicht ein Sünder. Das ist vielleicht eine Last für seine Gesellschaft, für die Umgebung, für die Gemeinde, wenn einer seinen Befehl nicht ausführt, wenn einer schweigt, wo er reden sollte oder redet, wo er schweigen sollte. Das ist vielleicht eine Last und Belastung, aber das ist nicht die Sünde. Ein Sünder widerspricht ständig Gott. Das ist, da nennt man die Bibel gibt das Wort gottlos. Das ist Sünde. Und eines dieser Sünden, wie es zur Sünde kommt, ist Hader. Hader, weißt du, was Hadern ist? Hadern, einfach, das ist ein Teil der Sünde, der Ursünde nach der Bibel. Hader mit Gott. Warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Wir wären doch am liebsten dort geblieben. Dann hätten wir weniger Probleme, lieber Gott. Das ist Hader. Warum hast du mir den Mann, die Frau, die Kinder, das Haus gegeben? Dann hätte ich weniger Sorgen. Warum bin ich überhaupt geboren? Das ist nämlich, wo viele, sogar Prophet Jeremia und manche andere oder Elia, wozu bin ich denn geboren? Wäre ich bloß nicht geboren? Verflucht ist der Tag, wo ich geboren wurde. Das ist das Hadern mit Gott. Und eine der ersten Stationen der Kinder Israel war Mara, bitteres Wasser, Bitterkeit. Hader kommt aus Bitterkeit, wo sie dann gegen Gott haderten, Gott Vorwürfe machten. Oder aus der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dem hast du alles gegeben. Mir hast du nichts gegeben. Hader auf den Vater. Das wirkt sich auf unsere ganze Persönlichkeit. Der Hader wirkt sich auf unsere ganze Persönlichkeit aus, ihr Lieben. Weißt du, plötzlich kann ich das Leben nicht mehr genießen. Mir hast du nichts gegeben. Dem Lumpen da. Weißt du, alles, dann ist alles für uns nur Pflicht. Ich tue nicht mehr aus meiner inneren Überzeugung oder Begeisterung. Tu das, weil du das willst, weil du das bist. Wir tun es nicht mehr aus Liebe. Hader. Dem hast du alles gegeben. Mir nicht. Hader ist innere Disharmonie. Das ist Sünde. Innere Disharmonie. Hader, das führt dann auch zu Missverständnissen Menschen und Gott gegenüber. Zu Misstönen in der Musik plötzlich. Wenn dann nur eine Taste nicht stimmt, da kannst du die Musik gar nicht so richtig spielen, wie du möchtest. Misstrauen zerstört das Vertrauen. Das ist Sünde. Hader vergiftet die Atmosphäre. Weißt du, wenn du mit Menschen zusammenkommst, die hadern ständig mit Gott, auf dem Kriegsfuß sind. Bitterkeit ist mehr als nur Zielverfehlung. Es ist eine Persönlichkeitsstörung. Das ist Sünde. Und Sünde ist Persönlichkeitsstörung. Hat etwas damit zu tun. Weißt du, man ist verletzt und dann benimmt man sich komisch, reagiert komisch und spuckt überall Galle, wo es nur geht. Maria, die Mutter Jesu, Maria übersetzt heißt die Bittere, aber als Jesus in ihr Leben kam, ist sie süß geworden. Gesegnet bist du unter den Frauen. Erst Jesus machte ihr Leben süß, aber sie war eine Bittere. Ich habe keinen Mann, weiß von keinem Mann, wird sogar noch verlassen oder man plant eine, dass man sie aussetzt. Weißt du, sich verbessern, das ist nicht die Sünde. Oder manche Fehler verbessern wollen. Oder, ja, ich werde jetzt beten, gehen Gottesdienst und so weiter. Nein, weißt du, was Maria geheilt hat und wie Maria gesund geworden ist, wie Maria frei geworden ist? Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Du musst sterben. Diese bittere Maria muss sterben, damit sie gerettet wird. Und dann lesen wir von Maria am Pfingsten, und Maria war auch dabei. Sie ist geheilt durch Jesus und den Heiligen Geist. Diese Bitterkeit, die kann aus deinem Leben genommen werden durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Sonst bleibt die Frau bitter, hart, traurig, depressiv. Bitterkeit ist ein ganz schlechter Geschmack in unserem Gefühlsleben. Geistlicher Geschmack, also negativer Geschmack. Da sind wir verdrießlich, überdrüssig, unzufrieden, schnell erzürnt und wütend, ärgerlich. Man ist gleich aufgebracht. Und ich? Und mir hast du nichts gegeben, Vater? Was ist mit mir? Mir gibst du nichts? Bittere Menschen sind sehr empfindlich. Reden laut, auffällig. Die wollen sich aufmerksam machen. Sind schnell übel gelaunt, sind bissige Menschen. Versuch von bitteren Menschen Abstand zu haben. Geh ihnen nicht über den Weg. Trau ihnen nicht. Bittere Menschen sind gefährlich. Sind schnell erzürnt und entrüstet. Sind unausstehliche Menschen. Menschen, die bitter sind. Das ist Sünde. Verbitterung. Warum? Weil sie dem Teufel Raum gegeben haben. Teufel hat diese Bitterkeit in ihr Leben hineingebracht. Er ist der Urheber. Guck mal, die gönnen dir gar nichts. Die grüßen dich nicht mal. Die gehen an dir vorbei. Die haben dich gar nicht lieb. Die verachten dich. Weil sie Hader gegen Gott hatten und mir hast du nichts gegeben. Der Teufel hat Wohnung bekommen in verletzten Menschen. Und immer wenn ein Mensch verletzt ist, lebt er sehr gefährlich. Jeder verletzte Mensch lebt sehr gefährlich. Du siehst, wohin Hader und Bitterkeit hinführt. Weißt du, anstatt dass man sich in der Trübsal rühmt, versauert man im Trübsal. Und verbittert man. Hader, Bitterkeit bringen Kummer in unserem Leben. Was ist Sünde? Rebellion gegen Gott. Das war der Anfang. Dort haben wir angefangen. Und dann kommen Schmerzen, innere Verletzungen. Und Bitterkeit erzeugt Schmerzen. Man wird übersehen. Und Gott erlaubt ganz bewusst, dass du verletzt wirst. Tut mir leid. Irgendjemand rempelt dich an, fährt dich an. Kannst noch so anständig sein. Selbst bei mir, jetzt vor kurzer Zeit, ich parke ganz schön auf der Straße. Und was macht? Da fährt doch einer, regt Rückwärtsgang ein und fährt mir hinten drauf. Also vorne drauf. Beim Ausparken. Du parkst, du hast überhaupt nichts gemacht. Und du wirst angefahren. Und jetzt musst du reparieren und die Reparatur hat fast 3000 Euro gekostet. Verstehst du? Nur weil einer nicht aufgepasst hat und einfach Rückwärtsgang reingelegt hat. Und glücklicherweise, die hätten auch wegfahren können, Fahrerflucht. Aber ich habe das Krachen gehört und guck raus und sehe, mein Auto haben sie angefahren. Und dann rufe ich zum Fenster, bitte nicht wegfahren, ich habe sie gesehen. Du siehst es, mich haben sie verletzt. Wir können anfangen, mit unserem Schicksal zu hadern. Warum gerade mich, warum nicht die anderen? Gott will sehen, wie wir reagieren. Fahren wir gleich aus dem Häuschen? Nehmen wir alles gleich dramatisch? Was? Oder lassen wir uns an seiner Gnade genügen? Weißt du, mit der Sünde muss man umgehen lernen. Sich an seiner Gnade genügen lassen. Nicht gleich bitter werden und die anderen hart anfassen und aus der Rolle fallen. Gewiss, du musst die Wahrheit sagen und du musst auf die Wahrheit zurückkommen. Aber es ist so wichtig, dass wir dann andere Dinge erwähnen. Hader. Kain ist zum Beispiel auch so ein Mensch, der gehadert hat mit Gott. Weißt du, sein Opfer nimmst du an, aber mein Opfer lässt du links liegen. Und was ist aus Kain geworden? Unstet und flüchtig ist Kain geworden. Weißt du, da fängt das Berliner Problem an, dass man von Gemeinde zu Gemeinde schnorrt. Man sucht da Hilfe bei dem Bruder, da Hilfe bei diesem Heilungsprediger, da Hilfe bei einem Befreiungsdienst, dort und dort. Weißt du, anstatt dass man gleich zu Gott geht, beginnt man ein Flüchtlingsdasein, wie Kain. Unstet und flüchtig. Flüchtig ist er gewesen. Weißt du, und das ganze Übel ist, er war neidisch, weil sein Bruder bei Gott mehr gegolten hat als er. Weil sein Bruder ein anderes Opfer gebracht hat. Und deshalb, das konnte er nicht verkraften. Deshalb ist er auch nicht mehr zur Ruhe gekommen. Unstet und flüchtig. Und kommt bis heute nicht zur Ruhe wahrscheinlich. Weißt du, wir suchen immer äußere Lösungen, aber die Probleme sind innen drin. Sünde ist eine innere Sache, eine innere Angelegenheit und braucht eine innere Lösung. Und wo fängt die Sünde an? Wenn man rebellisch ist. Er sagt, aber bitte, ich bin nicht rebellisch. Wir haben in der Bibel eine Geschichte im Volk Israel bei Abraham und seiner Familie, Hagar. Die konnte nicht aushalten, dass die Sarah sie so zusetzt, die Hagar. Diese Sklavin aus Ägypten, was die Sarah alles so sagt und denkt und so weiter. Und ich hau ab. Und sie rennt von Abraham, von Sarah weg, mit dem Ismael im Bauch. Rennt weg. Und was macht Gott? Hagar, geh zurück und unterordne dich. Auch dem Problem. Das ist, wie man Sünde bewältigt. Weißt du, wir möchten am liebsten abhauen. Erst wenn Abraham sie wegschickt, dann kann sie gehen. Aber sie muss selbst zurückgehen und sich unterordnen. Wie schnell willst du den Problem weglaufen wie die Hagar? Wir sind alles solche Menschen dieser Art. Geh und unterordne dich deinem Schicksal. Oder was auch alles ist. In dem Augenblick, wo du anfängst zu rebellieren, wird die Krankheit nur schlimmer. Wird die Angst nur größer. Wird das Problem noch gewaltiger. Und ich könnte jetzt steigern und Sachen erzählen. In dem Augenblick, wo du versuchst, dagegen anzukämpfen, es sei denn, Gott sagt dir, kämpf dagegen an. Aber du in deinem Fleisch? Erlösung ist nicht, wenn ich bestimmte Dinge nicht mehr tue. Nicht mehr rauche, saufe, fresse, was weiß ich alles. In die Gemeinde gehe. Das ist nicht das Problem. Weißt du, wenn Gott in deinem Leben Herr ist, dann wirst du keine Zigarette anrühren. Wenn du bewusst bist, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, dann wirst du die Zigarette im hohen Bogen ausspucken und nie mehr anrühren. Und es wird dich ekeln von innen her. Ich weiß, wovon ich rede. Der Herr muss Herr sein. Und wenn der Herr Herr ist, dann kannst du einen großen Bogen um das Problem machen. Dann macht es dir gar nichts aus, selbst wenn du damit zusammenleben musst. Macht es gar nicht mehr aus. Denn der Herr Herr ist. Erlösung ist und geschieht erst, wenn wir uns Gott unterordnen. Weißt du, wenn der neue Saft, der neue Geist in dir aufsteigt, dann fallen die trockenen Blätter von selber ab, dass das nichts ist. Der ganze Schwindel und die ganzen Untugenden. Du brauchst nicht beten, Herr, gib mir mehr Liebe oder Herr, gib mir mehr Freude oder Herr, gib mir mehr das und jenes, Geduld. Nein, wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, dann bist du das Lämmchen selbst. Du bist geduldig und still, glücklich, tanzt und hüpfst und jubelst. Weißt du, das verändert sich von innen her. Erlösung ist, wenn wir Jesus annehmen, den Gott uns gab. Und viele sagen ja, den will ich nicht haben. Oder mit dem kann ich nichts anfangen. Und wozu brauche ich denn Jesus? Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne ihn können wir unser Leben nicht bewältigen. Und ohne ihn zerrinnt alles, vergeht alles. Und wir sind auf der Flucht, unstets und flüchtig. Viele gehen verloren. Nicht, weil sie was Schlechtes getan haben oder was Gutes getan haben. Nein, die meisten Leute, die verloren gehen, gehen nur verloren, weil sie Jesus ablehnen. Das ist die Ursünde. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Verstehen wir, was Sünde ist? Ist Rebellion und es gärt in uns. Rebellion fängt vielleicht ganz klein an. Ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Steht in der Bibel so. Also, es gärt. Sünde ist innerlich vom Teufel und Sünde fängt an zu gären, vergärt den Menschen aus und dann sieht er sauer aus. Dann redet er sauer, denkt sauer und so weiter. Ist sauer auf Gott, ist sauer auf seine Mitmenschen, ist sauer auf sich selber. Ja. Frag Kain. Und Gott fragt Kain, warum siehst du so sauer aus? Steht in der Bibel. Gott fragt den Kain, warum siehst du so sauer aus? Schau dir manche Menschen an, wie vergehrt sie sind. Und du, da kommen so viele andere Krankheiten aus der Vergärung. Säure. Weißt du, jetzt haben wir die letzte Woche den Papst angucken müssen. Weißt du, mir ist da einiges aufgefallen. Ich darf ja kritisieren, weil wir die Bilder, ich bin mit den Bildern konfrontiert worden. Ich wollte was anderes angucken, aber immer auf jedem Kanal kam der Papst. So. Aber jetzt, weißt du, es gibt so diesen Papstgang und Papstbenehmen. Hast du den Mann lächelnd gesehen? Hast du den Mann lächelnd gesehen? Nur eine Frage. Den Stellvertreter Christi auf Erden? Verstehst du, so ein bisschen dagegen geguckt? Weißt du, so einem Gott möchte ich nicht dienen. Er löst es eben ganz anders aus. Auch wenn er alt ist. Man kann auch im Alter Gott dienen, Halleluja, mit Freuden. Sogar im Alter. Weißt du, also wenn ich so sehe, der Mann, der macht keine Kompromisse, geht nicht auf Leute zu, versöhnt sich nicht, auch nach 500 Jahren oder 1000 Jahren. Geht lieber zu den Juden und Moslems, aber nicht zu seinesgleichen. Nur nebenbei. Weißt du, das Fußvolk, das ist viel besser gelaunt. Mir haben die Leute gefallen, die dort waren. Die haben was erwartet. Aber der Mann, der muss krank sein. Der verrichtet Arbeit und das kam nachher in einem Interview irgendwo unterwegs im Radio, habe ich gehört. Er wollte gar nicht Papst werden. Man hat ihn gezwungen, Papst zu werden, weil sie gewählt haben. Du siehst, also ein Mensch, der etwas Gezwungenes tut, kann nicht lachen. Was soll er denn? Weißt du, solche steife, bittere, unglückliche Menschen, das ist keine Reklame für Jesus. Stellvertreter Jesu auf Erden. Bittere Menschen senden auch Signale aus. Verstehst du, da guckst du. Und dann muss alles da so ablaufen, wie er das will. Und niemand die Hand reichen, ja, nach Möglichkeit keine Versöhnung. Weißt du, Christen haben auch Konflikte, aber bei den Christen sollte ein Motto sein, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich glaube, dass der einen falschen Gott hat. Der muss den Teufel haben. Verstehst du? Denn nur Teufel kann bitter sein, grollig und Hass, voller Hass. Nein, es ist in aller Liebe. Ich will, schaut euch diesen Menschen an, die Filme werden dann noch die Tage gezeigt. Ist er glücklich? Erlöste sind ganz anders. Und deshalb verstehe ich, wenn Gottlose sagen, also die Christen müssen erlöster aussehen, dann glaube ich auch an einen Herrgott. Weißt du, der Herr muss unsere Stärke sein, die Freude. Und unser Konflikt ist immer mit dem Herrn. Alle inneren Konflikte, ist Gott Gott, so lasst ihn Gott sein. Sünde ist, den Herrn zu verlassen, eine Kirche dienen, eine Institution dienen, den Herrn zu ignorieren, das ist Sünde. Nichts mit ihm zu tun zu haben. Gott sagt einmal in der Heiligen Schrift, mich die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich löcherige Brunnen, die doch kein Wasser bringen. Mich die lebendige Quelle verlassen sie. Gott sagt auch, sucht mich und es ist immer um eine Person, nicht eine Tugend oder gewisse Fröhlichkeit oder irgendetwas. Suchet mich, so werdet ihr leben. Bei Sünde und Erlösung geht es immer um den Herrn. Bei beiden, Sünde oder Erlösung. Weißt du, wenn du den Herrn hast, bist du so begeistert. Dann ist da alles egal, kannst über allem stehen, kannst alles beherrschen, bist geduldig, bist friedlich, bist glücklich. Weißt du, es geht nicht darum, gib mir mehr Liebe, sondern es geht darum, gib mir mehr Jesus. Wenn du mehr Jesus hast, hast du mehr Liebe, mehr Freude, mehr Geduld, mehr das und jenes. Und dann kann man dich immer weniger noch manipulieren. Bitte nicht, nimm das weg und das weg und das weg. Wut und Zorn und Hader und was weiß ich. Du solltest mehr beten, Herr Jesus, komm mehr in meinem Leben. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist Heiligung. Und die in Aufnahmen, denen gab er Macht, Johannes 1, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Dann hadert man nicht mehr mit Gott. Dann ist man dankbar für jede Situation. Dann ist dankbar, dass man morgens aufstehen darf und seinen Tag verrichten darf und den Tag überlebt. Wenn man mit Gott lebt, wenn Gott das Zentrum unseres Denkens ist, wer mich annimmt, der wird auch mit bösen, negativen Menschen fertig. Der hadert nicht mehr sein ganzes Leben. Der murrt nicht mehr. Der sagt, warum? Warum passiert mir das und den anderen nicht? Sünde hat etwas mit dem inneren Menschen zu tun. Wer sitzt auf deinem Thron? Wer ist der Herr deines Lebens? Das ist die Frage. Das ist Sünde. Weißt du, wen fütterst du in deinem Leben? Gott oder den Teufel? Wen fütterst du? Gott oder den Teufel? Beide sind drin. Und wer wird jetzt gefüttert? Du sollst den Teufel aushungern lassen in dir. Ihm keine Gelegenheit geben. Und Gott umso mehr Gelegenheit. Gott loben und preisen. Gott verherrlichen. Und du musst dich mit Gott und Teufel auseinandersetzen. Die sind da, die sind Realitäten. Aber mach das, wie das Mädchen mal in der Schule gemacht hat, im Religionsunterricht. Sie müssen einen Aufsatz schreiben über Gott und Satan und sie ist Christin. Und sie ist so begeistert vom Heiland. Halleluja. Und schreibt, das ist der Heiland, das macht der Heiland, das wirkt der Heiland, das tut der Heiland. Und dann sagt die Lehrerin, kommt langsam zum Schluss, ihr müsst bald abgeben. Und das Blatt ist schon ganz voll. Und dann schreibt sie noch eine Zeile unten drunter. Und dem Teufel ist kein Platz geblieben. Weil sie so voll von Gott war. Geschwister, das ist das Geheimnis der Erlösung. Aber was machen wir? Wir schreiben das ganze Blatt voll Teufel. Wir haben Sorgen, wir haben Ängste, wir haben Probleme, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Krankheit. Kinder sind nichts, Frau ist nichts, Mann ist nichts, Fahrrad ist nichts, Auto ist nichts, Arbeit ist nichts. Das ist gar nichts mehr. Und dann, und für den Herrn ist kein Platz übrig geblieben. Wir sollen umtauschen, umdrehen, umpolen. Weißt du, bei den Pharisäern war alles in Ordnung äußerlich, aber innerlich. Weißt du, sie waren ganz kurz davor, die Sünde wieder in den Heiligen Geist zu begehen. Innerlich, äußerlich weiß und rein und vollkommen, aber innerlich voller Totengebeine. Weißt du, wir leben im Computerzeitalter und da gibt es ein schönes Wort, oder könnten wir die Sünde umschreiben, sie sind falsch programmiert. Die Menschen von heute sind falsch programmiert. Das ist Sünde, falsch programmiert. Und da läuft alles falsch. Selbst wenn du fährst, wenn du in die falsche Richtung fährst, ist alles falsch, was du tust. Man lebt nach falschem Programm. Im ersten Gebot heißt es, du sollst keine anderen Götter haben als mich. Ich bin dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat und. Sünde ist, wenn man sich mit dem sündlosen System engagiert und identisch wird und sich identifiziert. Weißt du, ist ganz was anderes als Ziel verfehlen. Du stellst dich unter diese Welt. Du lebst ganz woanders. Du lebst nicht nach dem Willen und Plan Gottes. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr sollt nicht das und jenes erwarten, dass Jerusalem nochmals Hauptstadt wird und dass Israel ein Königreich noch wird und. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Lasst es zergehen. Ihr werdet mich bezeugen. Das ist ein Mensch. Eine Person, eine Persönlichkeit. Nicht irgendeine Eigenschaft. Ihr werdet mehr Liebe haben. Nein, ihr werdet meine Zeugen sein und nicht nur Zeugen der Liebe. Da sind wir weit entfernt davon. Ihr werdet meine Zeugen sein. Mich bezeugen. Für Gott geht es nur darum, oder für Jesus und so weiter, nicht, dass wir etwas nicht Schlechtes tun und nur Gutes tun, vielleicht womöglich. Nein, wir sollen für Jesus dastehen. Wer mich bekennt vor den Menschen. Nicht irgendwelche Tugend. Gott geht es darum, dass wir ihm dienen. Dass wir in seinem Dienst sind. Und wenn ich oder du und wir im Dienst Gottes sind, wir machen Fehler. Mannigfaltig. Der Gerechte fällt 7-mal des Tages, habe ich gestern euch gesagt. Also, wenn du für Gott arbeitest, du machst manchmal Murks. Aber du versündigst dich nicht an Gott. Weil du in seinem Dienst stehst, du arbeitest für ihn und so weiter. Und dann, das Schöne dabei bei meinem Heiland ist es, da kommt der Herr Jesus oder der Heilige Geist und die bessern das nach, was ich vermurkst habe. Die bessern noch nach. Das ist die Liebe Gottes. Es wird nachgebessert. Und die sollen ihn bezeugen. Wir arbeiten für Gott. Und jeder, der für Gott dient, der macht Fehler. Und jeder, der lebt, macht Fehler. Aber wenn du weißt, mein Leben ist im Dienst Gottes. Absolut. Dann kann es sein, dass du mal hart anfasst, dass du mal ein ernstes Wort redest und dass du mal böse wirst. Darf man das überhaupt? Doch der Herr Jesus hat deine Peitsche geflochten und die Leute aus dem Tempel gejagt und die Tische umgeworfen und die Vögel fliegen lassen. Auch das gehört zur Heiligung, zum christlichen Leben. Also nicht nur meine lieben Kindlein, so Papsthaltung, Kompromisshaltung. Ja, niemand wehtun. Weißt du, der Mann, was hätte der Mann sagen können, wenn der Prophet Elia gewesen wäre? Am Bundestag. Da hätte er den Grünen was vorlesen können und den hat er was gesagt. Aber den SPD-Leuten, den CDU-Leuten, den Linken und den, was weiß ich, wer alles noch dort im Parlament sitzt, der hätte die Wahrheit sagen können. Aber was hat er gemacht? Niemand verletzen. So alle, wir sind alle Brüder. Alle sind Brüder. Alle sind gut, alle sind in Ordnung. Und dann, dann musst du nachher rätseln, was hat der wirklich gesagt? Jetzt muss man seine Worte neu deuten. Weißt du, wenn der Herr Jesus redet, du musst seine Worte nicht deuten. Er spricht klipp und klar. Er spricht klar. Klartext. Und dann muss man sagen, was hat er jetzt gesagt? Jetzt müssen wir das alles noch nacharbeiten. Der hat schon gute Worte gesagt. Aber der hat niemand verletzt. Ihr sollt meine Zeugen sein. Manchmal muss man. Und ich wäre dankbar gewesen, wenn der was gesagt hätte, als Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. In Deutschland hätten wir Erweckung. Wenn der Mann richtig Klartext geredet hätte, dann könnte ich einpacken und nach Hause gehen und in den Himmel gehen. Das Volk läuft ihm nach, das Fernsehen, das frisst ihm aus der Hand. Der hätte was sagen können. Aber nein, niemand verletzen. Dann nur noch, weißt du, das kann jeder so ein bisschen mit den Händen winkeln. Und so, dass er keinen Muskelkater kriegt, der alte Mann. Aber wahrscheinlich hat er schon diesen Papstübung. Immer so. Weißt, ich mag ihn, er ist gut, jeder muss seine Arbeit tun. Aber der könnte seine Arbeit noch viel besser machen. In aller Liebe. Was ist Sünde? Sünde ist die Wahrheit wissen und die Wahrheit nicht sagen. Sünde, die Wahrheit unterschlagen. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin die Auferstehung. Wenn du im Dienst Gottes bist, dann musst du manchmal vielleicht die Bösen vertreiben. Weißt du, wenn du den Teufel vertreiben musst, dann darfst du nicht zimperlich sein. Dann musst du schon auf den Tisch hauen und sagen, so nicht. Dann musst du Verluste hinnehmen. Wenn du Gott dienst, du musst das alles mit einplanen. Sünde hat etwas mit der Beziehung zu Gott und zum Sohn und zum Heiligen Geist zu tun. Etwas mit unserem Verhältnis zu tun. Weißt du, wenn du weißt, ich bin Gottes Eigentum, bin Kind Gottes, ich bin im Dienste des Herrn und der Herr will das so und so werden wir auch machen. Wenn du Gott dienst, wirst du vielleicht vieles falsch machen, aber der liebe Gott ist da und der Heilige Geist ist da und er wird euch helfen in eurer Schwachheit. Er wird euch helfen in eurer Schwachheit. Er wird Jesus uns schicken. Gott gab für Israel das bittere Wasser, gab eine Lösung. Dann, weißt du, Gott hat für alles eine Lösung zur Nachbesserung. Moses, geh in den Wald und schnitzt so einen Stock und wirf das Holz ins Wasser. Und das Wasser wurde genießbar, das ungenießbare Wasser wurde genießbar. Weißt du, Gott hat eine Lösung für unsere Sünden, für unser Problem. Das ist das Kreuz Jesu Christi, das Wort Gottes. Schmeiß das Holz ins Wasser. Und in kurzer Zeit wurde das Wasser genießbar. Oder der liebe Petrus, und jetzt komme ich zum Schluss langsam, der liebe Petrus hat den Herrn lieb gehabt, der hat Gott gedient, aber der hat Mist gemacht, als er den Herrn verleugnete. Und es ist gut, dass er das getan hat, denn er hat was gelernt dabei. Und wir lernen von seinen Fehlern, immer noch. Bei der Verleugnung des Petrus, Jesus ging nicht, dass er jetzt über Jesus nicht richtig gesprochen hat, den Mensch kenne ich nicht. Oder Petrus, was du gemacht hast, das war nicht richtig. Wie reagiert Jesus auf diesen Fall? Weißt du, auf die Verleugnung. Warum geht es Jesus? Jesus hat nicht gesagt, Petrus, aber ich sage dir das nächste Mal, wenn du nochmals predigst, bekenn mich vor den Menschen. Nein, Jesus fragt Petrus nach der Auferstehung, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Das ist, worum es Gott geht, warum es Jesus geht. Gott will geliebt werden. Hast du mich lieb? Und wenn du Gott nicht liebst, bist du ein Sünder. Kannst noch so fromm und so heilig sein. Petrus, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Du siehst, Jesus ist so wichtig. Hast du mich lieb? Lieber wie die anderen sogar. Und weißt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Steht in der Bibel. Man sündigt nicht, wenn man Jesus liebt. Kirchenvater Augustinus sagte, liebe Gott und deine, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und dann deinen Nächsten wie dich selbst, dann kannst du leben, wie du willst. Das ist ein Freibrief zum Leben. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus ganzen Gemütskräften. Es geht um Gott. Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, wirst du nie Gott beleidigen, wirst Gott nie kränken, wirst nie mit Gott hadern, wirst nie bitter auf Gott sein. Ja, warum lässt du mir das zu? Warum gibst du mir nichts? Dann weißt du ganz genau, was sein ist, ist auch mein. Glaube, Weissagung, Prophezeiung, gute Werke, Liebeswerke, welche humanitäre Werke und so weiter, die hören einmal alle auf. Die haben irgendwo einen Punkt. Aber da heißt es, Glaube, Hoffnung und so weiter hört auf, aber die Liebe hört nicht auf. Und ich meine nicht die schmalzige Liebe, diese humanistische Liebe, die Liebe zu Gott. Gott ist Liebe. Nicht nur die Liebe, er ist Liebe. Weißt du, die Liebe hört nicht auf. Das ist, was ewig bleibt. Petrus, hast du mich lieb? Und ich gebe euch ein neues Gebot. Wenn du sündlos leben möchtest, fang an, Gott zu lieben. Dann bist du sündlos. Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Auch wenn du manchmal Schwachheiten hast, versagst oder daneben liegst. Weiß Gott besser das nach. Er bügelt es aus. Du sollst sein Zeuge sein und erzählen, er liebt mich und ich liebe ihn. Und wenn du Gott liebst von ganzem Herzen, ganzer Seele, hast du grünes Licht in deinem Leben. Der Wille Gottes ist immer gewesen, dass wir auf ihn schauen, dann später, dass wir auf Jesus schauen. Immer nur auf Jesus schauen. In dem Moment, wo du nicht auf Jesus schaust als Person, sondern schaust, guck mal, was ich jetzt kann, wie weit ich jetzt bin, fängst du an zu sinken. Wir müssen lernen, auf Jesus zu blicken. Und das ist Gerechtigkeit. Dass du mit Jesus übereinstimmst. Und dann kannst du beten, was du willst, und du wirst alles kriegen. Wenn du mit Jesus übereinstimmst, die auf den Herrn schauen, die kriegen neue Kraft. In der Bibel wird uns von einem Mann berichtet, Demas. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Der war mal in Gott, hat mal Gott gedient. Aber dann hat er die Welt lieb gewonnen, durch welche Gründe auch immer. Weil er hat von Jesus weggeschaut und schon hat der Teufel ihn hypnotisiert, die Welt. Und ich meine nicht die Schöpfung und so weiter. Das Materialistische hat ihn hypnotisiert. Wir müssen auf ihn schauen, ihm vertrauen. Ihm nicht absagen. Weißt du, der Teufel kommt und sagt, sag deinem Gott ab. Wenn du das tust, bist du verloren. Das ist das Geheimnis. Nicht religiös sein, bisschen in die Kirche gehen, Händchen falten oder was weiß ich alles, bisschen. Das ist nicht Gerechtigkeit, mit Gott übereinstimmen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ich brauche ihn. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Es geht bei Gott immer um die Person Jesu. Wie viel Raum hat Jesus bei dir in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben, in unserer Gemeinde? Das ist eine ganz große Frage. Man kann religiös sein. Religiöse Menschen vergessen Jesus. Josef und Maria gingen aus Gewohnheit zur Kirche, zu ihren hohen Festen, und sie haben nicht gescheckt, nur nicht gemerkt, dass Jesus nicht mitgeht. Sie haben Jesus verloren. Religiöse Menschen verlieren sehr schnell Jesus, wenn sie nicht mehr achten. Ist Jesus auch dabei? Geht Jesus auch mit? Kann Jesus dieses Gespräch mithören? Kann Jesus diese Arbeit mitmachen? Kann Jesus das und das mit meinem Leben tun und ist er damit einverstanden? Hast du Jesus in deinem Leben verloren? Lass uns ehrlich sein. Oder ist er ein Fremdling geworden? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier passiert ist? Weißt du, wir können gegen Gott rebellieren. Und so langsam verlieren wir Jesus aus dem Fokus. Langsam, aber sicher. Und immer weiter weg. Der Teufel weiß, wer uns weglocken kann. Dem, was hat die Welt lieb gewonnen? Maria und Josef, weißt du, die waren verantwortlich für Jesus und sie haben Jesus fallen lassen. Sie sind plötzlich nicht mehr wichtig gewesen. Wir müssen wieder zu unserem Gott zurückfinden. Und dann hört die Sünde in unserem Leben auf. Jedes Mal, wenn du wegschaust von Jesus, fängst du an zu sinken, Bruder, Schwester. Jedes Mal, kann ich dir schriftlich geben, jedes Mal, wenn du wegschaust vom Herrn, wenn du Jesus nicht mehr dabei hast, wie schön sind manche schon gesunken, wie tief das sind, nur noch die Hände gucken raus. Oh, Herr, hilf mir, hilf mir. Und die bammeln, aber die sind zu weit. Sie sind gefallen. Sie sind gefallen von Jesus, abgefallen. Und der Abfall wird ganz groß werden. Und der Herr kann nicht vorher kommen, es sei denn, dass der Abfall geschieht. Abfall von Jesus. Und dann werden sie dem Antichristen nachlaufen und nachjubeln und alles für den Antichristen tun. Und der wird sich im Tempel Gottes setzen. Es geht um Person, nicht um irgendeine Tugend oder Untugend. Deshalb bete nicht, Jesus, ich brauche mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Freude, mehr Gnade, mehr Barmherzigkeit, mehr Führung. Fang an zu beten, Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich brauche dich, ich muss dich haben. Sünde ist nicht nur das eine oder das andere, irgendeine moralische Verfehlung oder etwas zu viel Schokolade zu essen. Sünde ist, ohne den Heiligen Geist und ohne Jesus zu leben. Das ist Sünde. Und nicht nur über die Ampel zu fahren oder die Umwelt zu verschmutzen oder sonst was. Von Gott getrennt sein, das ist Sünde. Das ist Sünde, von Gott getrennt zu sein. Gott nicht mehr von ganzem Herzen und ganzer Seele und aus allen Gemütskräften zu lieben. Denk, wovon du gefallen bist. Erste Liebe. Die erste Liebe ist nicht, dass du alle umarmen kannst. Die erste Liebe ist, dass du nur noch Gott siehst und nur noch Gott hörst und nur noch Gott dienst und nur noch Gott vertraust. Und auch dich und mich. Als ich mich heute Morgen vorbereitete, da kam mir der Gedanke, tut der Herr fragt auch mich und dich, hast du mich lieb? Du, nicht irgendjemand, nicht haben die dich lieb, frag du dich selbst hier vor deiner eigenen Tür und frag, Herr, hab ich dich wirklich lieb? Hast du mich lieb? Mehr will der Herr von dir und von uns nicht wissen. Hast du mich lieb? Gisela, du hast ein Wort vom Herrn bekommen. Könntest du kommen und es vorlesen? Ich denke, das passt dazu. Ich habe nicht alles durchgelesen, aber ich weiß, dass der Herr geredet hat und Gott hat mir gegeben und gezeigt, sie soll das vorlesen.
Und Gott möchte, dass ich das heute sage. Ich habe es vor 6 1/3 Jahren bekommen. Aber Gottes Zeit ist auch immer jetzt. Und ich dachte, ich hätte es gestern empfangen, aber es ist fast 7 Jahre her. Aber ich muss auf Gottes Stunde warten. Amen. Und ich soll das jetzt machen. Das. Ne? So, also der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Und ich wachte in Anbetung auf. Das war am 11.02.05 um 2 Uhr in der Frühe. Jesus, 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 Gottes Lamm auf dem Thron. ich bete dich an. Anbetung dir, Jesus, du heiliger Gottes. Heilig, heilig, heilig bist du, mein Gott. Heilig bist du, Vater. Heilig bist du, Jesus. Heilig bist du, heiliger Geist. Und du, heiliger Geist, verbindest dich mit dem Teil unseres Geistes, der heilig ist, mit den Gedanken, die rein sind, mit einem Herzen, das rein ist vor dir, mein Gott. Denn du erneuerst unser Herz durch deine Liebe, durch deine Erschütterung. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Mäuler. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Familien. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Geschwister in Christus. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Pastoren. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Gemeinden. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Dienste. Zerreißt eure Herzen und nicht Menschen, Menschen, die ihr nicht kennt. Ich bin der Herr, euer Gott, der ewige Vater. Ich lenke die Herzen wie Wasserbäche. Tut Buße, kehrt um von den falschen Wegen. Lasst ab von eurem Eigensinn. Lasst ab von euren falschen Gedanken. Lasst ab von eurer Selbstgerechtigkeit. Lasst ab von eurem Hochmut. Lasst ab von eurer Überheblichkeit. Lasst ab von eurem Selbstmitleid. Lasst ab von eurer Selbstverletzlichkeit. Trennt euch von dem Geist der Eifersucht. Denn alle Ehre gebührt mir allein. Ich bin der Herr, euer Gott. Mein Name ist Ich Bin. Trennt euch von dem Geist der Eifersucht. Eifersucht ist der Tod der Liebe. Eifersucht ist der Tod der Gemeinden. Eifersucht ist der Tod des Geistes. Eifersucht ist der Tod des Friedens. Eifersucht ist der Tod des Glaubens. Eifersucht ist Trennung von mir, eurem Gott. Eifersucht ist Trennung von Gott. Und darum, Vater, komme ich mit Danksagung und Flehen in Demut vor deinen Gnadenthron. Und ich bitte dich, Vater, wie einst David dich bat, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und Gott spricht durch sein Wort in Hesekiel 36, 26 und 27. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.
Amen. Können wir Amen sagen? Ich denke, dass Gott geredet hat, und auch wenn es 7 Jahre dazwischen liegen. Aber Gott weiß, was wir brauchen nach 7 Jahren. Gott will uns weiterführen. Halleluja. Lasst uns ins Gebet gehen. Wir singen vielleicht dieses Lied, probieren das vielleicht. Und diejenigen, die es kennen, die es helfen, mir mitzusingen, laut zu singen, oh, ich liebe Jesus. Ja, ich liebe Jesus.